Kann man in nur einem einzigen Jahr ein ganzes Leben als Paar unterbringen und das ganze Glück eines Lebens? Um diese Frage geht es in dem Roman Die Herrlichkeit des Lebens von Michael Kumpfmüller. Erzählt wird die Liebesgeschichte zwischen Franz Kafka und Dora Diamant. Franz Kafka ist 39 Jahre alt. Er ist bereits todkrank, als er in einem Ostseebad die 25-jährige Köchin Dora Diamant kennenlernt. Es ist Liebe auf den ersten Blick, eine eilige Liebe, die nur ein Jahr dauert, dann stirbt Kafka. Michael Kumpfmüller hat diese Liebe als Roman erzählt. Er ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Grüße Sie.
Liebe auf den ersten Blick, das hört sich heute nach großem Hollywood-Kino an. Aber Sie glauben, dass es damals so war, dass Franz Kafka und Dora Diamant sich getroffen haben und sofort voneinander fasziniert waren. Was ist das für eine Idee der Liebe?
Also zunächst einmal, das muss so gewesen sein, weil dieses erste Mal, diese erste Begegnung, dieser erste Blick unmittelbar weitreichende Folgen hatten. Daran kann man das erkennen, denn Kafka beschloss, auf der Stelle in wenigen Tagen mit dieser Frau nach Berlin zu ziehen, wo er immer hin wollte und obwohl er schon sehr krank war. Was hat es mit diesem Moment auf sich? Ich glaube, so redet man ja heute, glaube ich, über Beziehungen, dass eine Beziehung sowas wie einen Gründungsmythos hat oder einen Gründungsmoment, also wo gewissermaßen mit verschiedenen Siegeln etwas beschlossen wird, die Weitreiche des Projektes, die zeitliche Dimension, alles natürlich ohne, dass die Beteiligten das so recht wissen. Aber ich bin fest der Überzeugung, dass das so geschieht und dass das eine Frage von Sekunden ist. Übrigens nicht nur in Liebessachen im engeren Sinne, sondern ich glaube auch, dass wenn man Freunde findet, man erkennt sich, ist meine Erfahrung, unter Menschen doch sehr schnell und weiß, wie weit man mit einem kommen wird und wie weit nicht. Also jenseits der Frage, ob man jemand nicht mag oder mag, sondern es wird sehr viel in den ersten Anfängen beschlossen.
Franz Kafka, er ist damals 39 Jahre alt, er ist der Intellektuelle, der Schriftsteller. Sie ist 25 Jahre alt, eine Köchin. Was zieht die beiden trotz aller Verschiedenheit denn zueinander?
Sie ist eine Entwurzelte, sie stammt aus Ostpolen, ist von einem sehr strengen chassidischen Vater großgezogen worden, der irgendeinem Wunderrabbi anhing. Sie war gewissermaßen in heutiger Sprache westlich orientiert, wollte Schauspielerin werden und ist von diesem Vater davongelaufen. Wenn man sich entwurzelt, heißt es aber immer auch, dass man sehr genau um seine Wurzeln weiß. Und das hat Kafka sicher fasziniert, der ja nun ein sogenannter Westjude war. Und die Westjuden, also die assimilierten Juden dieser 20er Jahre, die haben sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, inwieweit sie als Juden durch diese neue Bevölkerungsgruppe, die der von den Pogromen geflohen waren, also sozusagen eine Wiederbelebung ihres Glaubens bekommen könnten. Kafka nun wiederum ist einerseits der ewige Sohn, der nie von Prag wegkommt, aber wenn man so will, wenn nicht ein Entwurzelter, so doch ein Ruheloser, ein Sucher, auch ein Sucher der wahren Frau und der Beziehung, die endlich zu irgendeinem tätigen gemeinschaftlichen Leben führt. Dazu gehört auch diese immer noch bis zuletzt verfolgte Palästina-Idee, dass man in das heilige Land geht, um dort zu arbeiten und so weiter. Und diese beiden nun als, sagen wir, Ruhelose, Bewegte, treffen sich nun ausgerechnet in dem ruhelosen und bewegten Berlin, wo nach dem Ersten Weltkrieg die ganze soziale Ordnung aufgebrochen ist und wo es auf einmal möglich ist, unverheiratet zusammenzuleben und so weiter. Und das sind so gesehen die glücklichen, unglücklichen Bedingungen, die das möglich macht.
Sie sagten, sie stammt aus dem chassidischen Judentum, ein sehr frommes Judentum. Und obwohl sie mit ihrem Vater gebrochen hat, spielt Religion für sie eine große Rolle. Sie ist gläubige Jüdin, Kafka ist auch Jude, aber sein spirituelles Interesse oder seine spirituelle Begabung sind vielleicht eher begrenzt. Das heißt, er ist ein Westjude, ein säkularisierter Jude. Es gibt aber eine wunderbare Stelle in Ihrem Buch, wo die beiden miteinander beten. Würden Sie uns das vorlesen?
Ja, sozusagen, sie üben gemeinsam. Das ist also schon in Berlin, in der letzten Phase in Berlin. Und da heißt es nun an einer Stelle, alle paar Tage liest er etwas vor, sie sind ununterbrochen zusammen. Manchmal beten sie sogar gemeinsam, wobei sie immer staunt, wie wenig er weiß. Aber genau das ist vielleicht das Schöne, wenn er neben ihr die Gebete spricht, auf eine unbeholfene Art fromm, wie ein Schüler, der die ersten Buchstaben des Alphabets vor sich hin murmelt und in seinen Gedanken wer weiß wo ist. Er hadert, hat das Gefühl, dass er alles falsch macht, aber es gibt kein richtig oder falsch, man muss nur die Gebete sprechen. Man erschafft sich einen Raum, sagt sie. Alles ist still, nur wenn es ganz still ist, hört sie bisweilen eine Stimme, weit weg, mehr hell als dunkel, seltsam jung, sodass es nicht schwer ist, ihn zu bitten. Hörst du mich? Herr, sagt sie, bitte erhöre mich. Er soll nur wissen, dass sie hier steht und nichts Unmögliches verlangt.
Die beiden üben beten miteinander, haben Sie gerade gesagt. Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich das vorzustellen?
Ja, da wird es wahrscheinlich irgendeine überlieferte Szene geben oder ich habe sie aus dem Raum, wie vieles in diesem Buch, mir gewissermaßen herbeifantasiert. Wobei die Wahrheit ist, dass das natürlich immer auch was mit mir zu tun hat, sozusagen. Das ist meine Idee des Gebetes, das Rufen. Ich habe einen Lehrer von früher, der vor vielen Jahren zum orthodoxen Glauben übergetreten ist und der hat mir auch immer erzählt, oder ich habe ihn gefragt und er mir dann erzählt, wie das ist mit dem Besten. Der geht immer auf den Berg Athos und erzählt mir dann immer. Und mit dem, glaube ich, habe ich darüber mal gesprochen, über den inneren Raum und die Stimmen, die man dann hört oder nicht.
Das ist ein spannender Aspekt, der innere Raum. Dort heißt es, man erschafft sich einen Raum, sagt sie, alles ist still. Kafka und Dora Diamant erschaffen sich so einen eigenen Raum und eine eigene innere Zeit, heißt es auch einmal. Das hat nichts mit dem herkömmlichen Raum- und Zeitverständnis zu tun. Das ist sowas wie ihre eigene Ewigkeit, ihre Wahrheit. Hat die Liebe hier auch eine erlösende Kraft?
Ja, das würde ich schon sagen. Also vielleicht hat sie als erlösende Kraft, kommt sie nicht bewusst zu sich selber, wird nicht ausgesprochen als solche, aber damit hat es wohl was zu tun. Jetzt eben, wo Sie das sagten, fiel mir ein, dass natürlich diese Erschaffung des Raumes natürlich eigentlich auch eine Poetologie des Romanes ist. Denn ich habe immer ganz stark das Gefühl gehabt, zumal am Beginn, dass es beim Schreiben mir darum geht, einen Raum zu erschaffen, durch die Sprache, durch die Form und durch das Hören auf die Stimmen ist was ganz Ähnliches eigentlich. Und erst mit der Zeit bildet sich der Raum. Und seltsamerweise ist das für mich immer eine eigentlich gotische Kathedrale. Ich kann es gar nicht sagen, warum. Ja? Also das hängt da auf eine verquere Weise auch noch so zusammen.
Eine gotische Kathedrale. Mir sind auch noch andere Assoziationen gekommen. Die Liebe als Mysterium. Sie liebt ihn ja bedingungslos, voller Hingabe. Sie weiß, dass er sterben wird. Sie bleibt trotzdem bei ihm. Man könnte ja sagen, warum geht sie nicht einfach weg von diesem todkranken Mann? In ihrem Roman schreiben sie, Zitat, von einem inneren Feuer, das sich erneuert. So empfindet Dora diese Liebe. Das sind alles Motive, wie man sie auch, Sie sprachen von einer mittelalterlichen gotischen Kathedrale, von mittelalterlichen Mystikern kennt. Also meilenweit von der Brigitte-Leser geschulten Beziehungsmechanik einer vernünftigen Paarbeziehung entfernt.
Ja, es ist interessant, dass Sie das sagen, weil es darauf hindeutet, dass ich da offenbar aus Quellen schöpfe, die ich gar nicht kenne. Also, oder die ich schon vielleicht kenne, aber die mir nicht bewusst sind, was vielleicht überhaupt das Geheimnis auch des Schreibens ist. Und auch das Geheimnis wiederum der Musik. Das sind alles so Dinge, die mich im Moment beschäftigen. Wobei man darf sich über eines nicht täuschen. Der Kafka als dieser neurotische, beziehungsgestörte Mann, als der er galt und wovon ich ihn auch ein bisschen befreien wollte von diesem Mythos, ist ja darin uns nahe, dass er, wie soll ich sagen, ohne dass es Brigitte-mäßig ist, trotzdem dieser Dora, die so viel jünger ist und ungebildeter in Anführungszeichen, gegenübertritt als einer, der sich offenbart und der von ihr wissen will, was sie denn möchte in der Liebe. Es ist eine Art stumme, im Wesentlichen stumme Verhandlung. Also die treten sich nicht irgendwie als unvorbereitete Partner gegenüber. Ich lese gerade viel Tolstoi, die Kreuzersonate habe ich gelesen und den Briefwechsel mit seiner Frau. Und da wird ja der Schrecken der Ehe immer dahingehend beschrieben, dass die Leute sich nicht kennen. Und das ist ja wahr, nicht? Die kennen sich nicht. Sie haben quasi so eine oberflächliche Sinnlichkeit, würde Tolstoi sagen. Und wenn die erlischt, dann sind sie sich fremd. Und dagegen hat gewissermaßen Kafka gearbeitet, indem er wollte, auch von dieser jungen Frau, weißt du, worauf du dich einlässt? Und sie sagt nun bei mir, ja, das weiß ich und deshalb kann sie natürlich bleiben, auch wenn er stirbt, weil das sozusagen besiegelt ist von Anfang her.
Das ist eine eigene Idee von Liebe. Sie schaffen sich einen eigenen großen Raum. Sie sprachen von der gotischen Kathedrale. Das ist alles erstmal, wenn man das so hört, sehr hochgegriffen. In dem Roman wird das sehr plausibel. Die Liebe hat dann, vielleicht muss sie auch so hoch angesiedelt werden, sogar die Kraft, Kafka auf dem Sterbebett zu trösten. Das ist, finde ich, auch sehr mutig, das so zu schreiben. Ich zitiere, sie sind sehr still, alles ist erfüllt von ihrem Trost, denkt er, ihrer Wahrheit, falls es das gibt, denn nie fühlte er sich dieser Wahrheit so nahe. Ist das die Wahrheit der Liebe, die so sehr trösten kann?
Ja, ich meine, das ist am Ende auch eine dunkle Stelle für mich. Vielleicht geht es auch noch um andere Wahrheiten, ja. Aber es geht gewissermaßen, ja, es geht um das Getröstetsein und die Wahrheit der Existenz, die sich gewissermaßen rückblickend offenbart, in dem Sinne, es war nicht umsonst, ich habe nicht umsonst gelebt. Wobei er ja insofern diese Frage sich noch verschärft stellt am Schluss, was bleibt von meinem Werk? Man muss ja immer wissen, Kafka ist ein völlig weithin unbekannter Autor und alles, was mit ihm geschah, war nach seinem Tod. Das konnte er noch nicht mal ahnen, nicht wahr? Und das hat mir aber an ihm sehr gefallen, sofern er aus den Briefen mir entgegensprach, dass er bis zuletzt gewusst hat, es geht auch noch was anderes als dieses Werk. Und er sehnte sich eben immer nach diesem gemeinschaftlichen, einerseits sozusagen in der Liebeszweierbeziehung, aber auch die Kinderfrage spielt eine Rolle und dann sozusagen als nächstes die Gemeinschaft der Juden.
Das heißt, der einsame, neurotische Kafka weint plötzlich zusammen mit Dora Diamant. Und da merkt er, da spürt er diese Wahrheit, diese Größe außerhalb des Überlebens, der Ewigkeit, die mit seinem Werk verbunden ist und die ihm ein Fortleben garantiert.
Ja, ja, also wobei das Credo des Buches ja ist, dass alles sehr dezent verhandelt wird, nicht? Aber Sie haben schon recht, und von daher bin ich einverstanden, dass Sie es hervorholen und beleuchten. Das ist alles da, nicht? Sozusagen aber eher subkutan. Der Roman ist ja sozusagen an der Oberfläche mehr oder minder eigentlich ein fast ereignisloses Protokoll einer zunehmenden Innigkeit unter schwierigen Bedingungen. Aber das klingt alles mit, da haben Sie recht.
Was ist er für Sie, für Dora Diamant, wenn Kafka schreibt, Zitat, ist alles still und dicht, irgendwie fromm und zugleich leicht? So empfindet es Dora Diamant, wenn sie ihn bei der Arbeit beobachtet. Ist er als Schriftsteller für Sie auch so etwas wie eine Art Priester, der mit seiner Tätigkeit eine Welt sucht, die über das wahrnehmbar Irdische hinausgeht?
Na, eigentlich ja gerade nicht. Das Projekt besteht ja darin, wenn man es jetzt wiederum hochgestochen formuliert, ihn zu humanisieren und ihn aus diesen, wie ich immer fand, auch missverständlichen religiösen Deutungszusammenhängen herauszuholen. Ich meine, das Faszinierende und Verstörende seines Werks bleibt, ich habe ja den ganzen Kafka auch noch wirklich nochmal komplett gelesen für dieses Buch, was auch immer man herausfindet in seinen Texten, dass das nicht aufgeht. Da bleibt immer ein Rest an Rätselhaftigkeit und da bin ich immer der Meinung, dass man den dann besser dann so stehen lässt, als ihn irgendwie zu vergewaltigen im Sinne dessen, dass er ein Seher gewesen sei oder ein Engel, der vom Himmel gefallen ist für uns und dessen Sprache wir erlernen müssen oder wie auch immer, nicht? Also ich habe mich diesem Mann, glaube ich, mit großem Respekt genähert, aber ich glaube, wenn er für mich ein Heiliger gewesen wäre, hätte ich schweigen müssen. Also er ist schon ein Mensch.
Das erleben wir in Ihrem Buch. Die Liebe hat eine große Kraft. Hat sie vielleicht auch für ihn eine, jetzt nochmal ein Begriff, der sehr hoch ins Regal greift, heilige Kraft, die Wunder wirken kann. Kafka empfindet in ihrem Roman In der Liebe zu Dora Diamant die Herrlichkeit des Lebens, so auch der Titel ihres Buchs. Ausgerechnet der unglückliche, einsame Kafka. Und nun auf einmal das. Ist es die Liebe?
Naja, was ich merke, wenn Sie mich so fragen, ist, dass dieses Zitat, das dann zu dem Titel wurde, in dem Zitat träumt er oder spricht er darüber, dass die Herrlichkeit des Lebens immer da ist, verborgen, war eigentlich für jeden da. Also wenn ich dieses Zitat lese und auch damals, als ich es las, war mir klar, dass man das im Sinne einer Menschenliebe, aber natürlich auch im Sinne eines religiösen Liebeskonzeptes, stimmt beides, nicht wahr? Und dahingehend, so lesen Sie jetzt offenbar meinen Roman, hat der Roman offenbar eine Unschärfe. Das Interessante für mich ist aber, dass ich von dieser Unschärfe weiß, sie für mich auch nicht auflösen muss, aber ich merke jetzt, je länger wir sprechen, dass der Roman offenbar einen religiösen Untergrund hat, ja. Und das Erstaunliche ist für mich zunächst mal, dass ich über die Sprache verfüge, es mir irgendwie wichtig war, das einzuziehen, ja. Es ist mir aber nicht in dem Sinne Anliegen gewesen, sozusagen jetzt selbst zu predigen, ja. Es ist eine Feier des Lebens. Und ob das nun jemand für sich religiös oder säkular fasst, das gehört zur Freiheit des Lesers.
Aber es ist eine wohltuende Unschärfe, so habe ich das empfunden.
Ja, vielleicht. Also nur so geht es jedenfalls für mich, ja. Also da haben Sie recht, ja.
Gott und die Welt haben über Kafka geschrieben, alle haben ihr eigenes Kafka-Bild. Kaum ein Schriftsteller ist so oft besprochen, untersucht worden. Nun kommen Sie mit diesem Wagnis, einen Roman zu schreiben über das letzte Lebensjahr. Haben Sie da ein bisschen Angst gehabt, damit in die Öffentlichkeit zu gehen?
Ja, komischerweise nicht oder ganz anders. Ich glaube, diese Angst oder die Ungewissheit ist das, was mich am Ende am Schreiben am meisten interessiert. Ja. Also ich wusste, dass das ein Stoff ist, der schwierig ist, der mich aber fasziniert hat. Also von der Figur her, ich habe Kafka sehr früh gelesen, hat mich sehr beeinflusst, also oder auf den Weg gebracht. Ich habe auch eine Weile als 20-Jähriger mal so einen Roman in seinem Geiste geschrieben, ist natürlich gescheitert. All das. Aber ich habe dann sehr bald herausgefunden, unter zwei Bedingungen, im Präsensschreiben und den Namen Kafka nicht erwähnen, dass es für mich offenbar die Freiheit gibt, über ihn zu sprechen. Und diese Figuren, auch das ist irgendwie eigentlich mysteriös, sind mir so nahe dabei gekommen. Ich habe auch beim Schreiben etwas gelernt, könnte man sagen, ist fast eine buddhistische Weisheit, dass man warten muss, dass man geduldig sein kann. Und mit denen konnte ich immer so wahnsinnig geduldig sein. Ich habe immer gewartet, dass sie sich zeigen oder kommen oder mir zeigen, wie es weitergeht. So könnte man beinahe etwas mystisch sagen. Und von daher habe ich mich nicht sehr gefürchtet. Ich habe dann berühmte Kafka-Forscher kontaktiert und die haben das gelesen, ob sozusagen von der Faktenebene alles richtig ist. Aber sozusagen das Innere dieses Buches, das habe ich eigentlich sehr glücklich und unerschrocken schreiben können. Da habe ich mich eigentlich beim Schreiben jedenfalls nicht gefürchtet. Dann ist immer die Frage, wie wird sowas aufgenommen? Und es ist sehr gut aufgenommen worden und von daher bin ich ein äußerst glücklicher Mensch gerade.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Michael Kumpfmüller. Die Herrlichkeit des Lebens, so heißt sein Roman über die Liebe zwischen Dora Diamant und Franz Kafka. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 240 Seiten und kostet 18,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.